Ganz kurz, bevor es losgeht. Dieser Podcast ist für mich mehr als nur Gespräche. Code of Sea ist längst ein Ort, an dem ich gemeinsam mit anderen Praktikerinnen und Praktikern versuche zu verstehen, warum Compliance in manchen Unternehmen funktioniert und in anderen nicht. Ich selbst arbeite tagtäglich genau an diesen Themen und in und an diesen Herausforderungen, egal ob es jetzt Whistleblowing ist, Risk Management, Richtlinienmanagement, Don Rates, also Hausdurchsuchung und Freigabeprozesse. Und viele dieser Erfahrungen werden seit 2018 in Loop verarbeitet. Unsere Softwarelösung, die nämlich genau dort ansetzt und uns dort unterstützt, wo es in der Praxis wirklich schwierig wird. Warum ist das wichtig? Loop ermöglicht nämlich diesen Podcast. Daher danke an die über 200 Unternehmen und Behörden in Österreich, Deutschland und in der Schweiz, die auf uns und auf unsere Softwarelösung vertrauen. Weitere Informationen zu Loop gibt's unter www.loop.at und in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Diese Folge ist powered by DICO, dem Deutschen Institut für Compliance.
Die Personen und Menschen, die im Mittelstand Compliance übernehmen, haben ja in der Regel einen anderen Job und machen dann Compliance als Add-on. Und das ist vielleicht eine Herausforderung, dass es zusätzliche Arbeit ist, dass man vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle den Fokus verliert.
Und im Mittelstand spielen hingegen persönliche Kommunikation, Vertrauen und Unternehmenskultur eine viel größere Rolle. Also diese Unterschiede sind wichtig, weil sie letztendlich auch bestimmen, wie Compliance funktionieren muss.
Herzlich willkommen zu einem neuen Compliance Bootcamp von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reicherzeder, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. In der heutigen Folge widmen wir uns den Herausforderungen von Compliance im sogenannten Mittelstand und darum läuten wir mit dieser Folge auch den DICO Mittelstandstag am 6. Mai in Nürnberg ein. Und beim DICO Mittelstandstag in Nürnberg, da wird man auch meinen heutigen Gast treffen. Ich freue mich ganz besonders, Jörg Hübner, Leiter Recht und Chief Compliance Officer der Deutschen Messe AG bei mir begrüßen zu dürfen. Lieber Jörg, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Martin, ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern, sehr gern. Lieber Jörg, bevor wir in das heutige Thema schlank, wirksam, Compliance im Mittelstand einsteigen, wechseln wir noch ganz kurz in unsere Code of Sea Empfehlungsrunde. In der Empfehlungsrunde, da gibt es ja in der Regel immer eine persönliche Empfehlung von mir. In den DICO-Folgen, da gebührt diese Ehre jedoch meinen Gästen. Lieber Jörg, was hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebracht?
Ja, danke Martin. Also ich empfehle natürlich ganz ausdrücklich die Teilnahme am diesjährigen zweiten DICO-Mittelstandstag am 6. Mai in Nürnberg im Ringhotel Löw's Merkur. Wir haben dort tolle Themen aufbereitet vom Mittelstand für den Mittelstand, praxisnah und hoffen auf rege Teilnahme.
Super, wunderbar. Du sitzt ja selbst auf einem Panel. Magst du verraten, zu welchem Thema du am Panel sitzt?
Ja, ich sitze zum Best-Practice-Talk Compliance sichtbar machen im Unternehmen. Und das ist genau ein wichtiger Punkt, weil nur so kann man Compliance auch tatsächlich umsetzen im Unternehmen. Und von daher wird das sicherlich eine spannende Runde mit spannenden Gästen.
Hervorragend. Also da geht es dann ganz stark auch um die Wirksamkeit von Compliance und das ist eigentlich schon eine perfekte Überleitung in unsere Folge. Wir werden deine Empfehlungen natürlich in den Shownotes verlinken und weitere Informationen findet man natürlich auch auf der DICO-Homepage. Wenn wir vom Mittelstand sprechen, dann gibt es ja oft einen Unterschied zwischen Mittelstand in Österreich und Mittelstand in Deutschland. Was Mittelstand in Deutschland ist, ist oft schon Großkonzern in Österreich. Jetzt würde ich sagen, ich bin nicht in einem Großkonzern, ich würde sagen, ich bin in einem großen Konzern, bin aber nach deutschen Maßstäben ein Mittelstand mit dem Unternehmen, in dem ich Compliance Officer bin. Also wir haben ungefähr 4.600, 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind international tätig und dennoch habe ich festgestellt, dass der Jörg und ich nahezu dieselben Strukturen haben in der Form, wie wir Compliance im Unternehmen auch implementieren. Und da stellt sich mir auch immer die Frage, wie man Compliance im Mittelstand auch sichtbar macht, wie man Compliance effizient und effektiv auch verankert im Unternehmen. Weil unsere Aufgabe als Compliance Officer ist es ja, nicht perfekt zu sein, unsere Aufgabe ist es ja, wirksam zu sein. Und darum ist die heutige Folge, insbesondere wenn es um den Mittelstand geht, auch ein kleiner Shoutout für die Wirksamkeit von Compliance in Unternehmen im Mittelstand. Und da habe ich schon die erste Frage für dich, lieber Jörg. Braucht der Mittelstand denn überhaupt Compliance oder reicht da vielleicht sogar der gesunde Hausverstand?
Ja, der Mittelstand braucht Compliance, denn ohne klare Regeln hängt der gesunde Hausverstand, wie du es so schön gesagt hast, allein an einzelnen Personen, die diesen Glauben verkörpern zu können. Häufig ja der Geschäftsführer oder der Eigentümer. Und wenn diese Person allein entscheidet, was wichtig ist, fehlt aus meiner Sicht dem Unternehmen eine stabile Orientierung. Und diese Orientierung schafft Compliance. Denn Compliance, wissen wir ja, ist kein Selbstzweck und auch kein Bürokratieinstrument, sondern immer Teil verantwortungsvoller Unternehmensführung und soll ja am Ende dabei helfen, Entscheidungen nachvollziehbar und verlässlich zu treffen. Außerdem schafft ja Compliance auch Vertrauen bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern und auch in der Öffentlichkeit. Also wenn man es zusammenfasst, kann man sagen, der Hausverstand ist zwar wichtig, gehört in der Regel aber nur einer Person und Compliance gehört dem gesamten Unternehmen.
Ah, das ist richtig super. Das ist richtig super, weil ich sage ja immer, für eine gute Compliance brauche ich 3 Dinge, ein Hausverstand, ein Bauchgefühl und einen richtig eingenordneten moralischen Kompass. Und das ist ja tatsächlich so, das betrifft mich als Einzelperson, weil ja jeder für Compliance verantwortlich ist. Aber bei der Frage, brauche ich als Organisation Compliance, ist das natürlich großartig, weil da gehört Compliance tatsächlich der Organisation. Und was du so wunderbar beschrieben hast, ist, dass wir als Compliance Struktur geben, Orientierung auch geben. Und in Wahrheit, wenn ich das jetzt ein bisschen übersetze, sind wir schon ein bisschen ein Motor für den Erfolg des Unternehmens. Und jetzt setze ich natürlich mit der zweiten Frage da auf. Was unterscheidet jetzt deiner Meinung nach Mittelstand strukturell von den Konzernen? Weil der Konzern hat ja in Wahrheit, braucht ja auch Compliance und macht es auch nicht aus einem Selbstzweck. Aber was ist jetzt für dich der Unterschied?
Also der größte strukturelle Unterschied ist aus meiner Sicht die Nähe von Entscheidung und Verantwortung. Denn im Mittelstand sitzen die Entscheider ja oft sehr nah selber am operativen Geschäft, gerade bei kleineren mittelständischen Unternehmen, wo der Geschäftsführer sehr tief ja in das operative Geschäft eingebunden ist und die eigenen Prozesse ja sehr gut kennt. Der zweite Unterschied sind deutlich kürzere Entscheidungswege. Konzerne funktionieren ja stark über Prozesse, Gremien, Hierarchien. Und im Mittelstand hingegen werden Entscheidungen häufig viel direkter und schneller getroffen. Und der dritte Punkt ist die geringere Formalisierung. Denn Konzerne arbeiten ja mit sehr ausgeprägten Regelwerken, manchmal auch überladenen Regelwerken, Policies, Kontrollsysteme hoch und runter. Und im Mittelstand spielen hingegen persönliche Kommunikation, Vertrauen und Unternehmenskultur eine viel größere Rolle. Also ist halt, diese Unterschiede sind wichtig, weil sie letztendlich auch bestimmen, wie Compliance funktionieren muss.
Das nehme ich. Insbesondere, vielleicht können wir damit auch und mit deinen Ausführungen auch Kolleginnen und Kollegen ein bisschen die Angst nehmen im Mittelstand vor dem Thema Compliance, weil Compliance ist schon immer auch das, was ich selbst daraus mache. Wenn ich Compliance verstehe als reine Bürokratie und Prozessmonster schaffe, dann mache ich das ja nicht, weil mir das jemand anschafft. Dann mache ich das, weil ich ja möglicherweise eine intrinsische Motivation habe und Compliance nur der Compliance wegen mache. Und ich glaube, da hake ich kurz ein, weil du auch von den Entscheidungswegen sprichst, von den kurzen. Das erkenne ich aus meiner eigenen Praxis, da bin ich zu 100% bei dir, dass das sicher ein Vorteil von Compliance im Mittelstand ist, dass wir näher an den Entscheidungen sind. Insbesondere, weil wir wirklich unsere Legitimation nicht von der Regel, sondern vom Business ableiten. Und je näher wir als Compliance Officer beim Business sind, und das ist im Mittelstand vermutlich, gelingt uns das ein bisschen besser. Insofern ist das, glaube ich, auch ein wunderbarer Shoutout für Compliance im Mittelstand, weil wir eine unmittelbare Wirkung auch haben in den Erfolg der Geschäfte, also auch in die Entscheidungen, weil wir viel näher dran sind. Also ich glaube, das ist, wie du das beschrieben hast, ich glaube, das ist tatsächlich auch mitunter ein Grund, warum Compliance im Mittelstand auch wirklich erfolgreich sein kann, weil wir näher an Entscheidungen sind. Jetzt hast du aber vorhin noch gesprochen von den Eigentümerinnen, Eigentümern beziehungsweise von der Geschäftsführung, wo im Mittelstand ja sehr viel Verantwortung auf der Person selbst auch liegt. Ich meine, was nicht heißt, dass es nicht in einem Großkonzern auch so ist, aber zumindest diese Struktur, die Compliance übernehmen kann, liegt sehr oft bei den Personen selbst. Wie wirkt sie denn aus deiner Sicht jetzt die Eigentümerstruktur auf Compliance aus?
Ja, also die hat definitiv Einfluss auf Compliance. Ne? Nicht unbedingt darauf, ob man Compliance braucht, sondern welche Erwartungen an das Unternehmen gestellt werden. Also beispielsweise, wenn ein Unternehmen öffentliche Anteilseigner hat, so wie die Deutsche Messe AG, Stadt und Land, dann steht es natürlich viel stärker im öffentlichen Blickfeld. Dann geht es eben nicht nur um rechtliche Anforderungen, sondern auch viel um Transparenz, Vorbildfunktionen und unter Umständen auch um den verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln. Und im Gegensatz dazu, in familiengeführten Unternehmen, da können die Erwartungen anders gelagert sein, ne? Vielleicht also stärker unternehmerisch oder auch wachstumsorientiert. Man kann also zusammenfassen, könnte man sagen, die Eigentümerstruktur verändert nicht die Regeln, aber sie verändert die Erwartungen.
Mhm,
so könnte man das zusammenfassen.
Das stimmt. Jetzt haben wir vorhin ja drüber gesprochen, eigentlich, wenn ich so ein bisschen reflektiere, mit diesem Shoutout, den wir machen für Compliance im Mittelstand, klingt das an der einen oder anderen Stelle ja auch wie ein Winterwunderland. Ja, also die Hebel, die wir haben, die Nähe auch zu den Entscheidungen, die Nähe zu den Entscheiderinnen und Entscheidern, auch die Kenntnisse der Prozesse, die man ja als Compliance und Legal in unserem Fall jetzt auch hat. Und ich möchte nicht, dass das so klingt, als wäre das so einfach. Oder wird das einfach auch so passieren? Also die Compliance-Arbeit ist ja gerade auch im Mittelstand, wenn wir uns selbst um die Prozesse kümmern müssen, um die Strukturen kümmern müssen. Du hast jetzt auch von unterschiedlichen Erwartungshaltungen gesprochen. Möchte ich vielleicht da nur ganz kurz drauf eingehen, welche Herausforderungen wir in deiner Meinung nach im Mittelstand eigentlich haben für die Rolle als Compliance Officer? Welche Herausforderungen siehst du da?
Ja, also zentrale Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass wir natürlich mit begrenzten personellen Ressourcen trotzdem wirksame Compliance organisieren müssen. So, und das ist natürlich die absolut größte Herausforderung. Und deswegen muss man aus meiner Sicht vor allem pragmatischen Ansatz verfolgen. Also da kommen wir dann auch zu dem Thema, was wir dann auf dem Mittelstandstag haben, nämlich Compliance im Unternehmen auch sichtbarer zu machen. Deswegen werde ich hier an dieser Stelle nicht vorgreifen, deswegen bitte zum Mittelstandstag kommen. Und zudem sollte Compliance so gestaltet werden, dass Entscheidungen unterstützt und gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man halt Entscheidungen auch rechtssicher treffen kann. Ohne, und das ist das ganz Wichtige, ohne dabei das Unternehmen auszubremsen. Weil häufig kommt dann immer der Vorwurf, gerade aus dem Vertriebsbereich dann, ja, das ist ja alles nicht praktikabel. Wenn wir das alles so machen würden, dann können wir gar nichts mehr verkaufen. Und dafür muss man natürlich erstmal Verständnis schaffen, dass das natürlich nicht ausgebremst werden soll, sondern man möchte natürlich, sag ich mal, eine Flanke bieten und eine Rechtssicherheit geben, in welchem Bereich man sich bewegen kann und trotzdem verkaufen kann.
Also wenn ich über Herausforderungen nachdenke, dann fällt mir sofort auf unsere Rolle. Du lebst in derselben Realität wie ich, du leitest ja Recht und bist zugleich Compliance Officer. Das heißt, die fehlende Funktionstrennung eigentlich ist schon eine Herausforderung, weil wir natürlich auch in unserem tagtäglichen Tun andere Hüte aufsetzen müssen, je nachdem, in welchem Bereich oder welchen Fokus wir gerade setzen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, mit denen andere Kolleginnen und Kollegen natürlich auch zu kämpfen haben. Nicht zu wissen, entsteht daraus vielleicht ein Interessenskonflikt? Und wenn ja, wie löse ich diese Interessenskonflikte? Und jetzt ist ja nicht Compliance etwas, das einfach so von selbst passiert, sondern Compliance erfordert ja wirklich viel Arbeit und auch intrinsische Motivation. Das erfordert aber der Daily Job als Leitung einer Rechtsabteilung genauso oder als normaler Jurist, Juristin in einer Rechtsabteilung. Oder wenn wir jetzt die Compliance-Organisation auch nicht in der Rechtsabteilung ansiedelt, sondern woanders, die Personen und Menschen, die im Mittelstand Compliance übernehmen, haben ja in der Regel einen anderen Job und machen dann Compliance als Add-on. Und das ist vielleicht eine Herausforderung, dass es zusätzliche Arbeit ist, dass man vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle den Fokus verliert, in der Priorisierung vielleicht Compliance nachrangig priorisiert, weil das Tagesgeschäft vielleicht eher brennt, weil da setze ich wieder an bei dem, was du sagst, beim Vertrieb, weil der Vertrieb sagt, bevor ich mich jetzt um die Regel kümmere, kümmere ich mich lieber um den Vertrag. Also kümmere dich bitte um den Vertrag, damit wir das unterschreiben können, bevor wir jetzt über Richtlinie XY sprechen. Und das, glaube ich, ist da das richtige Mittelmaß zu finden und zu lernen, wie wir richtig priorisieren. Das ist eine Herausforderung. Da werden wir vielleicht nur ganz kurz auch dann über die Lösungen sprechen, wie man das vielleicht auch auflösen kann. Und was ich als zweite Herausforderung aus meiner eigenen Praxis nur kenne, ist diese, wir kennen uns eh alle Mentalität. Dieses Beziehungsmanagement ist ja sehr wichtig in der Compliance und ist ja für mich eines der wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Und das kann aber auch ein Risiko sein, insbesondere dann, wenn die Funktion auch nicht getrennt ist, weil ich aufgrund der Nähe, die ich habe, aufgrund meines Daily Jobs, ja eine andere Beziehung zu den Kolleginnen und Kollegen habe. Und da kann es dann vielleicht auch schon einmal passieren, dass eine Meldung kommt, nicht über das Hinweisgebersystem, sondern in der Kaffeeküche und man dann sagt, das regeln wir jetzt aber ohne Hinweisgebersystem, sondern ich wollte das nur sagen, aber damit brauchst du eh nichts tun. Und das ist natürlich in einem Unternehmen, das nicht strenge Strukturen hat, das nicht wie ein Konzern organisiert ist, das vielleicht wirklich Mittelstand im Sinne eines wirklichen Mittelstands auch ist, da kann diese Nähe Fluch und Segen zugleich sein. Ja, und das ist vielleicht eine Herausforderung, die auch viele Kolleginnen und Kollegen nur am Tisch haben. Aber jetzt haben wir über Herausforderungen geredet und ich habe es auch schon angekündigt. Lieber Jörg, ich würde gerne mit dir auch insbesondere über das Lösen dieser Herausforderungen sprechen. Wie löst du die Herausforderungen, die du selbst am Tisch hast?
Na, gute Frage. Ich würde das mal drei Dinge hauptsächlich lösen. Punkt 1, Pragmatismus. Ist ja schon angeklungen, ne? Im Mittelstand funktionieren keine überkomplexen Regelwerke. Compliance muss im Mittelstand praktikabel sein und zum Unternehmen passen. So, das ist das Erste. Das Zweite ist frühe Kommunikation. Ne? Wenn Compliance immer erst am Ende dazukommt, ist es meistens schon zu spät. Das heißt, man muss früh mit eingebunden sein. Und das schafft man natürlich nur, indem man schon Vertrauen aufgebaut hat. Und dass man nicht abgeschreckt hat vor diesem Thema. Sondern dass man, das ist wieder dieses Thema, was am zweiten Mittelstandstag natürlich auch zur Sprache kommt, Compliance sichtbarer machen. Wofür brauche ich das im Unternehmen, wenn die Mitarbeitenden wissen, aha, es wird tatsächlich, ich weiß damit etwas anzufangen, dann ist das Vertrauen auch eher da und dann kommt man auch eher in die Kommunikation. Das ist also ganz wichtig. Und der dritte Punkt ist die Priorisierung. Ja, das hattest du auch schon angesprochen. Mit begrenzten Ressourcen kann man nicht alles gleichzeitig machen und deshalb konzentriere ich mich auf die Compliance-Risiken, die für das Unternehmen wirklich relevant sind. Weil letztendlich gibt es ja einen riesigen bunten Blumenstrauß und da muss man natürlich die Punkte raussuchen, die wirklich für das Unternehmen, für das man arbeitet, auch relevant sind. Natürlich gibt es auch andere drumherum, aber man muss sich auf die Wesentlichen konzentrieren, sonst schafft man das nicht.
Das ist völlig richtig. Ich sage immer, wenn nämlich alles wichtig ist, ist in Wahrheit nichts wichtig. Und darum ist Priorisierung so relevant, weil wir dann auch die Ressourcen richtig einsetzen können. Und du hast das zu Beginn gesagt, was eine Herausforderung ist vom Mittelstand oder was den Mittelstand vielleicht unterscheidet vom Konzern, nämlich, dass wir nicht so viele Ressourcen haben für dieses Thema. Und ich bin völlig bei dir, dass die Priorisierung relevant ist, um diese Herausforderungen auch zu lösen, weil wir nur, wenn wir wissen, was die größten Risiken sind, wir unsere Ressourcen auch entsprechend einsetzen können. Und wenn ich jetzt vor Ressourcen spreche, möchte ich nur ganz kurz fragen, wie groß ist deine Organisation oder bist du die Organisation oder hast du zumindest Menschen, die dich da vielleicht ein bisschen unterstützen?
Also ich habe eine Unterstützung für Compliance. Also insgesamt in der Rechtsabteilung sind wir zu sechst und eine Kollegin unterstützt mich bei Compliance, also die Compliance-Koordinatorin. Und das ist super hilfreich. Also ich kenne genug Kolleginnen und Kollegen in diesem Bereich, die ganz alleine kämpfen müssen. Und die beneide ich definitiv nicht. Und es ist gut, da einen Unterstützer immer an der Seite zu haben.
Absolut. Wenn ich habe ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die auch alleine sind. Und wenn ich mit denen spreche, sagen sie immer, eine Lösung für mich ist, dass ich auch ganz klar definiere, wofür ich zuständig bin und wofür nicht. Also, dass man auch die Themengebiete im Bereich Compliance festlegt und sagt, das ist ein Compliance-Thema und das ist nicht ein Thema der Compliance, für das ich mich als Compliance-Officer verantwortlich zeichne. Darum ist es auch vielleicht so relevant, wenn man das Thema Compliance schon ernst nimmt und in den Mittelstand reinbringt, auch zu sagen, ich mache das mit einer offiziellen Ernennung, Und schreibt da mir auch rein, für was konkret ich auch verantwortlich bin. Weil ansonsten, du hast von dem bunten Blumenstrauß gesprochen. Also wir haben einen bunten Blumenstrauß an Risiken, wir haben aber auch einen bunten Blumenstrauß an Themen, für die sich in anderen Unternehmen Compliance-Organisationen verantwortlich zeichnen. Und ich glaube, da ist schon der erste Schritt, sich abzukoppeln und abzugrenzen und zu sagen, ich mache Compliance, aber ich mache es nur für diese Themen, weil für andere Themen muss sich jemand anderer verantwortlich zeichnen. Und wir sind ja nicht dafür da, dass wir dann Compliance machen, sondern wir sind ja dafür da, dass wir anleiten, einen Rahmen schaffen und auch gewisse Regelungen vorgeben. Und das machen wir nicht für jedes Thema. Also vielleicht offizielles Ernennungsschreiben, den Rahmen ganz klar abstecken. Beim Risiko bin ich völlig bei dir, sich auf die wesentlichsten Risiken konzentrieren, mit den anderen Risiken lernen zu leben. Und da muss man auch sagen, da ist das, da die Nähe zum Business wieder so relevant, weil ich ja aus dem Business die relevanten Risiken dann auch erhalte. Und du hast vorhin noch etwas ausgeführt, das triggert bei mir sofort etwas. Du hast gesagt, wenn Compliance sofort eingebunden wird, dann spart das Ressourcen. Und dann ist es so, dass wir am Ende nicht immer die Verhinderer sind, wenn Compliance dann draufkommt und sagt, jetzt müssen wir aber dann nur was ändern, ja, was wieder einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Und das triggert bei mir was, weil ich ein großer Verfechter bin von Compliance by Design. Weil ich bin nicht ein Freund davon, Compliance zu denken als Richtlinienmanagement, sondern ich denke Compliance eigentlich in Prozessen. Das ist für mich, und da wirst du mich als Kollege, als Leiter einer Rechtsabteilung verstehen, für mich ist ja ein Vertrag kein Dokument, für mich ist ja ein Vertrag immer ein Prozess. Und darum ist es so, dass wir auch in der Compliance in Prozessen denken müssen. Und da ist, das ist vielleicht auch eine Erleichterung für Kolleginnen und Kollegen im Mittelstand, dass sie bei Prozessen andocken müssen. Das heißt, sie müssen die Welt nicht neu erfinden. Insbesondere im Mittelstand gibt es ja zum Glück weniger Prozesse als in Konzernen. Und diese Prozesse können sie sich aneignen, können sie sich auch zu eigen machen. Und dort sollten sie auch in Wahrheit auch andocken, um Teil der Prozesse zu sein. Und dann bin ich völlig bei dir, dass es viel besser ist, sich im Prozess stattzufinden, als am Ende des Prozesses zu sagen, das müssen wir jetzt aber leider ganz anders machen. Insofern ist das, glaube ich, auch ein guter Hebel, um erfolgreich zu sein in der Compliance im Mittelstand, wenn man nicht die Ressourcen hat dafür. Und das Thema Kommunikation sowieso, da würde mich nur interessieren, wie erfolgreich bist du bei der Kommunikation, weil das ist bei mir tatsächlich ein ich würde nicht, das ist, da bin ich nicht ganz so gut, was die Kommunikation betrifft. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen irritierend, weil ich einen Podcast habe, aber im Unternehmen regelmäßig über Compliance zu kommunizieren, das gelingt mir nicht in der Form, wie ich mir das gerne wünschen würde. Darum würde mich interessieren, wie gestaltest du Kommunikation von Compliance im Unternehmen?
Ja, ohne jetzt, wie gesagt, zu weit vorzugreifen.
Nur ein Teaser.
Genau, kann man aber zumindest sagen, man muss erst mal fragen, was ist überhaupt Kommunikation, also auf welche Art und Weise. Meine ich damit, dass ich über Compliance in einem Video berichte, was dann im Unternehmen ausgestrahlt wird, abrufbar ist, oder dass ich Newsletter habe, was auch immer. Sondern ich glaube, es gibt noch einen anderen Ansatz, dass man durch seine Handlung kommuniziert man ja auch. Und dass, wenn jetzt Kollegen aus Fachabteilungen kommen und haben Fragen, ob sie zum Beispiel ein Geschenk annehmen dürfen oder ob sie eine Einladung aussprechen dürfen. Das ist ja mal so die Klassiker, gerade in unserem Business. Da kommt das alle naselang vor, dass man dann erklärt, was eigentlich der Hintergrund ist und dass man halt möglichst ja, offen erzählt und erläutert, wo man hin möchte und welche Fragen erstmal zu klären sind, bevor man eine Empfehlung abgeben kann. Und dadurch, wenn man das häufig macht und immer wiederholt, dann kann man auch Menschen erreichen. Man, der wird nie alle erreichen im Unternehmen, niemals. Ja, aber dadurch, dass man, wenn man ja jemandem geholfen hat und der auch zufrieden ist mit der Antwort und zumindest sie nachvollziehen kann, dann ist das ja auch ein Multiplikator, der sagt, hier, es wurde mir geholfen, es war pragmatisch, ich habe eine Antwort bekommen, mit der kann ich arbeiten, auch wenn ich sie vielleicht nicht hundertprozentig richtig finde. Aber ich kann damit umgehen und arbeiten. Und ich glaube, das ist auch eine Art der Kommunikation ins Haus rein.
Mhm, absolut. Also ich nehme da jetzt mit, man kann nicht kommunizieren. Ja, also das ist das eine, was ich mir mitnehme. Die Nähe ist wichtig. Und jetzt hast du über Geschenke gesprochen, also über Freigabeprozesse, wo du auch stattfindest, na selbstverständlich. Was mir da einfällt ist, wir haben ja vorhin auch über Ressourcen gesprochen. Und wir haben über Prozesse gesprochen. Und da komme ich jetzt nicht umhin zu sagen, dass natürlich auch Digitalisierung von Compliance-Prozessen eine wahnsinnige Unterstützung ist für Unternehmen und Organisationen, die sich nicht einen Compliance-Apparat leisten, sondern wo Compliance ein Add-on ist. Also jetzt will ich nicht sagen, dass das für einen Konzern nicht auch relevant ist, aber insbesondere für den Mittelstand, glaube ich, ist, sich die Frage zu stellen, ob eine digitale Lösung und Digitalisierung von Prozessen nicht eigentlich einen Mehrwert bringt, weil ich mir in Wahrheit durch möglicherweise KI oder möglicherweise durch eine Digitalisierung mir eine zusätzliche automatisierte Ressource mitnehme ins Unternehmen und ich dadurch auch wieder Freiräume schaffe für mich als auch für die Kolleginnen und Kollegen. Weil bei uns ist es so, wir verwenden Digitalisierung, also bei uns sind genau diese Freigabeprozesse sind bei uns digitalisiert. An dieser Stelle darf ich sagen, wir verwenden bei uns Loop und bei uns ist es tatsächlich so, dass wir in den Freigabeprozessen Automatismen drinnen haben, dass das System anhand der Richtlinien erkennt, bin ich innerhalb des Rahmens ja oder nein. Das System gibt automatisch frei, wenn das innerhalb der Richtlinien ist. Das kommt gar nicht zu mir in die Compliance. Das heißt, ich beschäftige mich damit gar nicht, weil das System schon freigibt oder ablehnt, wenn er Red Flag ist. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben die Führungskräfte im Mittelmanagement mit eingebunden. Das heißt, wenn ein Graubereich ist, dann muss die Führungskraft vorher freigeben. Das heißt, ich delegiere diese Verantwortung eigentlich an das Management, an das Mittelmanagement und sage, bevor du zu mir kommst und ich das Bottleneck bin als Compliance Officer, der ja zusätzlich noch andere Aufgaben hat, mach du im Prozess bitte dein Okay oder dein No-Go und erst wenn du deine Entscheidung getroffen hast, komme ich als Compliance Officer. Ich habe dann im System schon alle Informationen drinnen. Und kann dann viel schneller auch darauf reagieren, freigeben oder auch nicht und habe es in Wahrheit auch schon dokumentiert. Also das an dieser Stelle auch Digitalisierung und da ist es egal, welche Lösung man hat. Ja, also nur zu sagen, dass also nur hier ein Shoutout auch für Digitalisierung, einen Shoutout zu setzen, das glaube ich halte ich für relevant, um auch den Mittelstand zu stärken oder Compliance im Mittelstand zu stärken. Jetzt haben wir viel über Wirksamkeit gesprochen. Ist deiner Meinung nach, ist es leichter, Compliance im Mittelstand wirksamer zu gestalten als in einem Großkonzern? Oder ich frage da jetzt noch, ich hänge noch eine Frage dran, ab wann ist für dich Compliance wirksam?
Okay, also ich würde erstmal, tatsächlich ist es leichter. Also in gewisser Weise ist es leichter, wegen der heute schon öfter erwähnten kurzen Entscheidungswege und auch wegen der deutlich überschaubaren Organisation. Ne? Dadurch kann ja Compliance viel näher an den tatsächlichen Entscheidungen sein als in großen Konzernen, wo ich viele Hierarchieebenen habe. Wenn ich also Risiken früh anspreche, kann ich auch schneller gemeinsam Lösungen entwickeln, kann die Themen schneller und direkter mit den Entscheidern besprechen. Und wenn das gelingt, dann kann Compliance im Mittelstand sogar sehr wirksam sein, eben weil man dann nicht nur über Regeln spricht und das alles über Regeln funktioniert, sondern über Orientierung für diejenigen, die die Entscheidung treffen müssen. Und das macht aus meiner Sicht dann auch wirksame Compliance aus, ne, dass es auch bei den Entscheidern ankommt und denen klar ist, ich habe es verstanden. Und auch wenn ich es vielleicht nicht gut finde, ich habe es verstanden und ich weiß, was es für Auswirkungen hat. Und mir wurde eine Entscheidungsempfehlung gegeben und auf dieser Grundlage kann ich meine Entscheidung rechtssicher, möglichst rechtssicher treffen. Ein gewisses Risiko muss man ja immer mit einplanen. Gerade wenn ich in der Geschäftsleitung bin, dann muss ich mit Risiken leben. Ich muss halt abwägen, okay, ist das Risiko jetzt zu hoch oder zu niedrig? Kann ich es machen oder kann ich es nicht machen? Aber die Entscheidungsgrundlage, die Empfehlung, die gebe ich ja ab als Chief of Compliance Officer und in dem Sinne, damit dann die Geschäftsleiter auch eine Entscheidung treffen können.
Und damit setzt du auch wunderbar auf der letzten DIKO Bootcamp-Folge, wo es ums Stakeholder-Management gegangen ist, wo natürlich Stakeholder-Management auch Teil der Orientierung ist, weil wir ja die Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen damit auch schaffen. Und somit mit der Nähe, mit der Klarheit geben wir Orientierung und somit gestaltet sich natürlich die Wirksamkeit ganz besonders. Ich bin da bei dir. Ja? Das ist eigentlich ein wunderbarer Abschluss für eine Reise durch, was ist der Mittelstand, warum ist Compliance im Mittelstand wichtig und das nicht nur eine Frage des Hausverstands, warum ist Compliance im Mittelstand auch effektiv, effizient und wirksam. Wir haben über Herausforderungen gesprochen, wir haben über Lösungen gesprochen und damit mit der Wirksamkeit jetzt ein wunderbares Ende gefunden. Lieber Jörg, es war mir wirklich eine große Freude. Ich lasse dich aber noch nicht gehen. Es gibt ja zum Abschluss immer noch ein zweites wiederkehrendes Element. Unser erstes wiederkehrendes Element, das ist ja unsere Code of Sea Empfehlungsrunde und die hast du mit Bravour gemeistert. Unser zweites wiederkehrendes Element, das ist unser Code of Sea C-Wort, also Compliance in einem Wort. Lieber Jörg, ich darf dich ersuchen, mir dein C-Wort zu nennen.
Ja, mein C-Wort ist Orientierung. Oh, das schön. Kam heute schon öfter vor. Ne? Compliance soll ja Entscheidungen nicht verhindern, sondern Orientierung geben. Besonders in den Graubereichen, also dort, wo es ja keine einfachen Ja- oder Nein-Antworten gibt. Und es ist unsere Aufgabe als Compliance Officer, diesen Graubereich auszuleuchten. Kurz gefasst kann man sagen, Compliance ist die Navigationshilfe, aber eben kein Verbotssystem.
Das ist in Wahrheit die beste Zusammenfassung, die man jetzt hätte machen können. Vielen herzlichen Dank. Dein C-Wort, das nehme ich sehr gern. Das kommt bei mir selbstverständlich auf die Wand. Das ist hervorragend. Das entspricht nämlich auch genau dem, wie ich Compliance verstehe. Also großartig. Lieber Jörg, danke fürs Teilnehmen. Vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast warst.
Danke dir, lieber Martin. Hat Spaß gemacht. So.
Ja, super, super. Mir auch. Also man merkt, wir sitzen da tatsächlich im selben Boot. Hervorragend. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, wenn Ihnen Code of Sea generell gefällt, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf der von Ihnen genutzten Podcast-Plattform. Aktivieren Sie die Glocke auf Spotify, folgen Sie dem Podcast und mir bitte gerne auch auf LinkedIn und auf Instagram. Wenn Sie darüber hinaus Fragen haben zur Software von Loop, dann bitte einfach unter www.loop.at Kontakt mit uns aufnehmen. Unser Versprechen ist immer aus der Praxis für die Praxis. Die Infos gibt es natürlich in den Shownotes und bitte folgen Sie auch dem DICO, besuchen Sie die Website www.dico-ev.de, werden Sie Mitglied und engagieren Sie sich aktiv mit Gleichgesinnten im Thema Compliance. Und mir bleibt bis zur nächsten Folge nur zu sagen, bleiben Sie compliant und bleiben Sie vor allem ein guter Mensch. Ihr Martin Reichezähler.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.